macht das schön? Besser anders leben. Der Podcast mit Stolli.
Hey, ich bin Stolli. Heute rede ich mit Dr. Burkhard Jahn über die Fettleber. Hallo, Herr Jahn.
Ja, moin, Frau Stoll. Moin, liebe Hörerinnen und Hörer.
Fettleber habe ich eigentlich immer in Verbindung gebracht mit zu viel Alkohol. Sprich, ich trinke zu viel Alkohol und meine Leber schafft es einfach nicht mehr, meinen Körper zu entgiften. Und dann sammelt sich in welcher Form auch immer das in der Leber an. Ja, dann habe ich eine Fettleber. Und dann sagt der Arzt irgendwann, Frau Stoll, das ist nicht mehr lustig. Aber es gibt ja auch eine nicht-alkoholische Fettleber. Und da habe ich nur gedacht, was muss ich denn da zu mir nehmen, dass die entsteht? Und vor allem, was heißt denn da auch in diesem Fall vielleicht zu viel? Bei der anderen alkoholischen Fettleber ist es zu viel Alkohol. Bei der nicht-alkoholischen Fettleber, was nehme ich da zu mir?
Also Sie haben genau genommen zwei Aspekte genannt. Ich möchte auf beide eingehen. Einmal ist es in der Tat so, dass bis heute die meisten Menschen glauben, Fettleber hat vor allem mit Alkohol zu tun. Und das ist auch durchaus ein Aufklärungsproblem in der Sprechstunde. Wenn ich Menschen sage, sie haben eine Fettleber, kriege ich oft das Antwort, ja, aber ich trinke eigentlich. Ja, die meisten Menschen sagen, sie trinken gar keinen Alkohol. Gemeint ist natürlich, ich trinke eigentlich relativ wenig. Und das stimmt dann auch, weil eben in der Regel eine Fettleber heute nicht mehr durch Alkohol bedingt. Darüber sprechen wir ja in der Hauptsache. Ich will trotzdem nochmal eben auf den Alkohol und Fettleber eingehen. Natürlich gibt es auch Fettlebern durch hohen Alkoholkonsum. Und rein historisch ist das im Übrigen auch so, dass bei den ersten Fettlebern, die eben nicht alkoholbedingt waren, vor, keine Ahnung, vielleicht 30 Jahren oder 25 Jahren, wie auch immer, die Ärzte der Meinung waren, okay, also wenn man dann beispielsweise im Operationssaal, wenn man so einen Bauchraum geöffnet hat und auf einmal ist man über so eine Fettleber gestolpert, dann haben die Chirurgen gedacht, ja, der trinkt. So, und das brauchte also auch in der Ärzteschaft eine ganze Weile zu verstehen, dass man eben eine Fettleber auch nicht durch Alkohol bekommen kann. So, um es jetzt nochmal sehr klar auf den Punkt zu bringen, wir haben heute ganz, 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 ganz viele Menschen mit Fettleber. Ich kann Ihnen nicht sagen, wie viel von den 85 Millionen, die in Deutschland leben, tatsächlich eine haben. Aber unter den Erwachsenen, ich werfe mal eine Zahl in den Raum. Ich habe die vorher nicht recherchiert. Ich würde denken, ein Viertel bis ein Drittel aller Erwachsenen, wahrscheinlich eher ein Drittel, haben heute eine Fettleber. Und nur ein ganz, ganz kleiner Prozentsatz von denen haben eine Fettleber durch Alkohol. Also, wodurch, das ist jetzt der zweite Teil von dem, was Sie gesagt oder gefragt haben, Frau Stoll, wodurch entsteht denn bei denen, die eine nicht alkoholbedingte Fettleber haben, die Fettleber durch das Essen, also durch zu viel Essen, vor allem durch zu viel Kohlenhydrate, durch zu viel schlechte Kohlenhydrate. Zucker spielt da eine besondere Rolle, über den müssen wir heute reden, aber sicherlich auch durch ein zu viel an Kalorien. Und diese nicht alkoholische Fettleber ist also wirklich, sie ist, ich möchte mal sagen, endemisch. Also endemisch heißt ja, sie ist eben sehr weit verbreitet und praktisch ohne Ende. Sie ist ein riesen, riesen Thema, zumal die Leber unser größtes Stoffwechselorgan ist. Das ist ja ein Riesending. Ja? Wenn Sie sich die Leber vorstellen, die ist ja rechts unterhalb des Rippenbogens und da brauchen Sie in der Regel beide Hände, um die in die Hand nehmen zu können. Das ist also ein Riesenorgan und es ist eben nicht nur von der Größe her ein Riesenorgan, sondern es ist eben auch von seiner Bedeutung her ein Riesenorgan, ein Riesenstoffwechsel, ein Riesenentgiftungsorgan. Und wenn dieses Organ verfettet oder fett wird, dann ist eben der ganze Stoffwechsel beeinträchtigt mit allen Konsequenzen. Die Entgiftung ist vermindert. Es geht auch am Ende auf die Blutgefäße. Das Risiko für diverse Erkrankungen bis hin zu vorzeitigen Tod steigt. Also diese nicht alkoholische Fettleber ist wahnsinnig weit verbreitet und sie ein Riesenproblem. Und ich bin der Meinung, die Medizin wird dem eigentlich auch nicht richtig gerecht. Ich vermute oder ich höre das auch öfter von Patienten, dass in manchem Arztgespräch gesagt wird, ja, sie haben eine Fettleber, aber, oder ihre Leber ist ein bisschen verfettet, aber das hat heute fast jeder. Stimmt. Aber trotzdem ist es eben ein Riesenthema, gerade wenn Sie eben in einem möglichst guten Zustand möglichst alt werden wollen. So, jetzt habe ich einen relativ langen Monolog gehalten. Jetzt sind Sie dran, Frau Stoll.
Ja, ich habe einen ganzen Bus voller Fragen gleich, weil Sie auch gerade Stoffwechsel sagten. Das heißt, wenn ich eine Fettleber habe und das auch meinen Stoffwechsel beeinträchtigt, könnte mich das zum Beispiel auch hindern, wenn ich abnehmen möchte. Hä? Also sprich, wir haben schon mal über das Thema Abnehmen gesprochen, wir haben schon mal darüber gesprochen, Kaloriendefizit, viele Proteine zu sich nehmen und Bewegung. Aber wenn ich mich zum Beispiel daran halte und es klappt trotzdem nicht, könnte die Leber ein Grund sein?
Eigentlich ist es andersrum. Ich versuche das mal kurz zu beantworten. Eigentlich ist es andersrum. Meistens ist es so, dass man dick wird und das Fett muss ja irgendwo abgelegt werden. Und wenn die Fettdepots sozusagen nicht mehr reichen, um das Fett abzulegen, also wenn wir Energie zu uns nehmen übers Essen oder meinetwegen auch übers Trinken, dann verbrauchen wir die im Optimalfall. Wir brauchen ja die Energie für Bewegung und so weiter. So, und wenn wir mehr Energie zu uns nehmen, als wir brauchen, wird die halt irgendwo abgelegt. Und die wird eben zunächst mal in Fettdepots abgelegt. Und wenn diese Fettdepots sozusagen vollgelaufen sind, aber es kommt immer noch mehr Energie an, dann muss das eben irgendwo anders abgelegt werden. Dann wird es halt in Organen abgelegt. Im Übrigen durchaus nicht nur in der Leber, aber eben auch im Wesentlichen in der Leber. So, das heißt also, es ist eigentlich andersrum, als Sie gesagt haben. Sie haben ja gesagt, hindert mich möglicherweise die Fettleber am Abnehmen? Nein, die Fettleber ist sozusagen die Folge der Gewichtszunahme. Und wenn Sie abnehmen, behandeln Sie auch die Fettleber. Die Fettleber, wenn ich das noch ganz kurz sagen darf, es gibt drei Stadien, wenn man so will. Also zunächst mal ist die Leber einfach verfettet, dann im ersten Stadium, im zweiten Stadium ist sie entzündet, das ist eine sogenannte Hepatitis. Und diese beiden Stadien sind rückbildungsfähig, wodurch, in der Regel durch eine Gewichtsabnahme. Und dann kommt ein drittes Stadium, das ist die Zirrhose, also die Zerstörung letztendlich der Leber. Das Stadium ist nicht mehr rückbildungsfähig.
Okay, dann wie stelle ich denn eigentlich fest, ohne dass ich jetzt beim Arzt bin, dass ich eine habe? Ich stelle es mir jetzt so vor, die muss ja immer dicker werden, weil sich da ja dann wohl alles sammelt oder auch das Fett sammelt. Das heißt, kriege ich dann einfach einen dickeren Bauch und es könnte daran liegen? Oder habe ich irgendwelche anderen Beschwerden? Also ohne, dass ich zum Arzt gehe. Ich frage das, wenn ich das ganz kurz einwerfen darf. Ich nenne keinen Namen. Ich wurde letztens einmal angesprochen und da sagte, es war aber eine Frau. Und die sagte zu mir, du, ich mache eine Fettleberkur oder eine Leberkur, so heißt es, glaube ich. Ich so, hä, warum denn? Hast du denn irgendwie eine Fettleber? Hast du Probleme? Nee, aber ich glaube, das tut mir einfach gut. Und da habe ich nur gedacht, ich nehme doch nicht etwas, wenn ich das gar nicht habe oder wenn ich gar nicht weiß, dass ich das habe. Aber da ging es auch um das Thema Abnehmen und sie hat sozusagen alles probiert und sagt sich, du, ich glaube, ich habe das, ich probiere das, das kann mir nicht schaden. Ist ja auch gesund, das sind Artischocken, Brennnessel. So, meine erste Frage war, wie merke ich das? Und die zweite Frage dann, darf ich einfach, ohne dass mir der Doc das diagnostiziert hat, eine Leberkur machen? Beziehungsweise macht das überhaupt Sinn?
Wir können am hintenrum anfangen. Ihr Körper sollte für Sie, liebe Hörerinnen und liebe Hörer, das Wichtigste sein, was Sie haben. Und diesen Körper sollten Sie pflegen. Und das fängt an mit dem Gehirn, geht weiter über den Mund, die Zähne und so weiter. Und wenn Sie auf die Idee kommen, dass Sie diesen Körper, dieses Wichtigste, was Sie haben, wir reden ja immer darüber, in einem möglichst guten Zustand, möglichst alt zu werden. Also wenn Sie das Wichtigste, was Sie haben, Ihren Körper pflegen wollen, ist es natürlich auch keine doofe Idee, auch die Leber mit in den Fokus zu nehmen. Ob nun die Maßnahmen, die Sie jetzt genannt haben, Frau Stoll, dafür geeignet sind, steht auf dem anderen Blatt. Aber das, was wir essen und wie wir uns ernähren, ist eben wesentlich auch etwas, was auf unsere Leber geht. Und wenn ich eben mir jeden Tag Pommes reinpfeife und dazu Ketchup esse und ansonsten Cola trinke, dann ist das eben für die Leber Käse. Aber wenn ich eben mich gut ernähre, so wie wir das ja in mehreren Folgen besprochen haben, dann tue ich damit automatisch etwas auch für meine Leber. So, also genau. Und der andere Teil Ihrer Frage war, merke ich das selbst? Schwierig. Schwierig, schwierig, schwierig. Also in der Regel ist die Fettleber eine Diagnose, die der Arzt stellt. Da gibt's zwei nicht 100% saubere Kriterien. Einmal ist das der Ultraschall und das zweite sind Laborwerte, ja, die Hinweise geben auf eine Fettleber, keine Beweise, aber Hinweise. Man sagt aber, der Schmerz der Leber ist Müdigkeit. Das heißt also, wenn jemand müde ist, ständig müde ist, ist die Leber zumindest etwas, was man auch mit bedenken muss. Achtung, ich habe nicht gesagt, Müdigkeit ist immer ein Leberproblem. Das habe ich nicht gesagt. Ja, aber es fällt mir ganz viel ein, was Müdigkeit verursachen kann. Wir haben mal beispielsweise über Eisenmangel gesprochen. Typisches Symptom von Eisenmangel ist Müdigkeit. Aber eine verfettete Leber, weil die Leber eben dieses riesen Stoffwechselorgan ist, arbeitet eben verschlechtert und das Resultat kann eben auch hier Müdigkeit sein. Das ist das eine. Das zweite ist, die Leber hat tatsächlich eine Kapsel. Und wenn die Leber sehr, sehr stark unter Spannung kommt, kann es Schmerzen geben im rechten Oberbauch. Das heißt also, Schmerz im rechten Oberbauch kann eben auch durch Kapselspannung verursacht sein. Aber das eine ist ja ein relativ unspezifisches Symptom, Müdigkeit, und Leber ist, wie gesagt, relativ unspezifisch, und Schmerz bei Leberverfettung ist jetzt auch nicht unbedingt etwas, was ganz häufig ist. Aber das sind halt zwei Punkte. In der Regel, ich wiederhole mich, in der Regel ist es eine Diagnose, die der Arzt stellt. Wir können aber trotzdem nochmal eben, das erlaube ich mir eben, einen Schritt weiter gehen. Wenn jemand dick ist, hat er eine gute Chance, auch eine Fettleber zu kriegen. Das heißt, die meisten...
Entschuldigung.
Ja, Moment. Ich muss gleich noch eben zwei Einschränkungen machen, das ist ganz wichtig. Die meisten Fettlebern sind bei Menschen, die eben halt einfach zu viel auf den Hüften haben oder die einfach zu fett sind, nennen wir das so. So, weil, das sagte ich ja vorhin, wenn ich immer mehr Energie zu mir nehme, in Form von Essen beispielsweise oder auch von Trinken, Stichwort Cola, die muss ja irgendwo abgelegt werden. Und wenn die Fettspeicher gefüllt sind, voll sind, dann geht eben irgendwann das Fett in Organe und eben auch in die Leber. Und bei vielen dicken Menschen ist das der Fall. Aber zwei ganz wichtige Einschränkungen. Es gibt auch schlanke oder sogar dünne mit Fettlebern. Die haben sogar einen Namen. Die heißen, das sind die Toffees. Also T-O-F-I, thin outside, fat inside. Das ist ein Fachterminus. Thin, also dünn außen und fett innen. So, und diese Toffees, das sind die Hochrisikopatienten. Das heißt also, die Dicken mit einer Fettleber, oder ich will es anders sagen, die Dünnen mit einer Fettleber, das sind die Hochrisikopatienten. Wenn ich von Hochrisiko spreche, heißt das für Herzinfarkt, Schlaganfall und vorzeitigen Toten. Und die kann man übrigens oft sehr gut erkennen. Gerade bei den Männern erkennt man das oft sehr gut. Das sind Männer, die von der Statur her schlank sind, also schmale Schultern haben, dünne Beine und ein bisschen Bauch. Das kann man ja sehen, unterm Pulli, unterm T-Shirt kann man das immer sehen, so eine leichte Bauchwölbung. Das sind Toffee-Kandidaten. So, und jetzt muss ich noch eine zweite Einschränkung machen, wo ich gerade über die Dicken gesprochen habe, also über die Verfetteten, nennen wir das ruhig so. Das ist auch nicht respektierlich gemeint, aber das trifft es halt einfach. Es gibt einen nicht unerheblichen Prozentsatz. Ich glaube, es sind ungefähr 20%, vielleicht sind es auch 25%, vielleicht sind es auch nur 15% aller Dicken, die sind stoffwechselgesund. Das heißt also, man muss ganz vorsichtig sein, zu sagen, jeder Dicke ist krank und ach, das ist ein Dicker, der hat eine Fettleber. Das stimmt eben nicht. Es gibt eben auch Dicke, die sind stoffwechselgesund, und es gibt eben auch Dünne, die haben eine Fettleber. Nichtsdestotrotz haben sicherlich Menschen, die korpulent sind, die kräftig sind, die dick sind, haben häufiger eine Fettleber als schlanke.
Dann muss ich aber trotzdem noch einmal darauf zurückkommen. Was halten Sie davon, wenn ich, also Sie sagten ja, na klar, ich soll meiner Leber etwas Gutes tun, aber da haben wir auch schon mal drüber gesprochen, gesunde Ernährung und so weiter und so fort. Aber wenn ich jetzt wirklich bewusst sage, ich gehe in die Apotheke oder gehe in einen Drogeriemarkt und da gibt es dann ja halt die kleinen Päckchen und da steht dann halt Leberkur drauf. Was halten Sie davon, wenn ich das halt, wie gesagt, einfach jetzt ohne Diagnose, weil ich einfach nur denke, ach ja, ich tue meiner Leber was Gutes. Was halten Sie davon? Das war nochmal auch noch eine der Fragen. Die anderen haben Sie ja perfekt beantwortet.
Sparen sich das Geld.
Okay.
Sparen sich das Geld. Ich habe bei Leberschonung ehrlich gesagt ein bisschen an was anderes gedacht. Um noch ein, zwei Sätze dazu zu sagen, hören sich unsere drei Folgen an über Ernährung, und wir haben noch eine vierte gemacht über das Übergewicht, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, hören sich diese vier Folgen an und ernähren sich so, wie wir das da besprochen haben, und dann machen sie ganz viel Gutes für ihre Leber, und dann können sie sich für irgendwelche zusätzlichen Stöffchen und Pülverchen an dieser Stelle ihr Geld sparen. Bei Leberkur oder Leberschonung habe ich ehrlich gesagt was anderes gedacht, und das finde ich eben sinnvoll. Fasten ist ja keine schlechte Idee, und es gibt eben so Fastenwandergruppen oder Kuren, wie auch immer. Und da werden oft nach dem Wandern Leberwickel gemacht. Und das finde ich gut. Und daran habe ich gedacht, als Sie von Leberkur gesprochen haben. Das ist für mich eine Leberkur. Also Fasten ist sowieso eine super Leberkur. Da wird die Leber richtig entgiftet. Ganz, ganz toll. Und ich erlebe übrigens immer wieder, ich empfehle Patienten durchaus auch hin und wieder mal zu fasten. Einige Patienten machen das dann ja auch. Und dann erlebe ich immer wieder, dass Patienten wiederkommen und sagen, wow, ich habe total viel Power auf einmal. Und das sind oft Leute, die waren eben vorher müde, sind dann fasten gegangen eine Woche oder man kann auch zwei Wochen fasten. Wir haben zusätzlich gewandert, dadurch wird der Energieverbrauch nochmal angekurbelt. Und wie gesagt, in diesen Fastengruppen ist eben dann oft nachmittags, also wenn die morgens meinetwegen wandern, ist nachmittags oft eben im Bett liegen und einen Leberwickel angesagt. Und die haben oft danach, nach diesen Fastenkuren, haben die auf einmal wahnsinnig viel Power. Und die sind total begeistert, weil sie das gar nicht mehr kennen. Ja, und an der Stelle erlaube ich mir eben nochmal, der Schmerz der Leber ist Müdigkeit. Ja, und dann ist die Leber entlastet worden eine Woche, total Also ich stelle mir dann ein ganz entspanntes Organ vor, ja, und die Leber arbeitet wieder super und auf einmal haben die Leute Power. Also das war mein Gedanke an Leberkur. So.
Ja, und ich habe jetzt tatsächlich an diese kleinen Packungen wieder gedacht. Deswegen kam ich ja auch mit Artischocke und so, was halt alles da in diesen Kapseln wohl drin sein soll. Ich habe selber nicht in der Hand gehabt. Sie sagte mir das, weil sie sagte, du, das ist auch nicht schädlich. Auf jeden Fall,
das also ist halt ich glaube ganz sicher, dass das nicht schädlich ist. Aber dann kaufen Sie im Servicefall Artischocken. Das können Sie ja machen. Ich würde mir das Geld dafür sparen, das zur Seite legen, ansparen. Und wenn Sie dann genügend zusammen haben, davon fasten gehen. Machen Sie sicherlich mehr. Und das ist für viele, nicht für alle, aber für viele eine sehr, sehr gute Sache, die man gut empfehlen kann, nicht zuletzt für die Leber.
Okay, und wenn ich aber zum Beispiel jetzt einfach auch die Zeit nicht habe oder auch ich einfach der Typ nicht bin, der dieses Fasten einfach auch schafft, das heißt dann einfach kann man trotzdem halt es dann vielleicht langsamer, weil ich sag mal so, wenn ich eine Woche faste, dann fahre ich ja wirklich alles von jetzt auf gleich runter. Das ist natürlich auch sehr effektiv, als wenn ich dann halt so peu à peu versuche dann auch, was wir ja schon ein paar Mal auch angesprochen haben, die Ernährung umstelle und auf eine gesundere Lebensweise dann hinarbeite. Das heißt, das würde dann ein bisschen länger dauern, bis die Leber sich dann erholt, oder?
Ja, völlig richtig. Also wenn Sie abnehmen, dann berücksichtigen Sie automatisch auch die Leber mit. Und auch diese Toffees im Übrigen, von denen ich vorhin gesprochen habe, die haben ja letztendlich zu viel Fett. Ja, also auch die können ihre Ernährung gut umstellen. Und auf die Ernährung sollten wir gleich nochmal eingehen, ganz wichtig. Also es gilt eigentlich für jeden. Es gilt jetzt nicht nur für den Dicken. Auch der Dünne kann durchaus abnehmen. Jetzt muss ich natürlich mich ein bisschen präzisieren. Am Bauch und an der Leber abnehmen. Also wenn der eh dünne Beine hat, braucht er nicht noch dünnere Beine zu kriegen. Das ist ja nicht das Ziel und auch gar nicht gesund im Übrigen. Aber wenn der eben dicken Bauch hat und die Toffees haben eben einen dicken Bauch und eine verfettete Leber, dann haben die allen Grund, dort abzunehmen. Also was in der Ernährung ist vor allem ein Problem für unsere Leber. Und das ist in der Hauptsache der Zucker. Und wenn wir über Zucker reden, müssen wir über zwei Dinge reden. Wir müssen einmal über die Glukose reden und einmal über die Fructose. Der Haushaltszucker im Übrigen enthält beides. Und wenn ich von Haushaltszucker spreche, denke ich dabei im Übrigen anders als die meisten meiner Patienten nicht an die Zuckerdose, die ja bei vielen Menschen auf dem Tisch steht, sondern ich denke da so an die Dinge, die im Fruchtjoghurt enthalten sind, die im Ketchup enthalten sind, die in so vielen Lebensmitteln, in Soßen, in Dressings enthalten sind. Die meisten Menschen glauben ja, sie essen ganz wenig Zucker und die Wahrheit ist ja eine ganz andere. Die meisten Menschen essen eben Zucker in großer Menge, selbst wenn sie ihren Kaffee nicht zuckern, ja, oder ihren Tee. So, und überall da ist ja der Haushaltszucker enthalten und der Haushaltszucker enthält eben sowohl Glukose als auch Fructose. Fructose ist Fruchtzucker. Und die müssen wir in der Tat so ein bisschen trennen, weil die sehr unterschiedlich die Leber schädigen. Die Glukose wird in unserem Stoffwechsel umgebaut über mehrere Stoffwechselschritte am Ende zu Fett. Und wenn Sie davon eben zu viel essen, ich sprach vorhin schon von Energie, wenn der Energiespeicher gefüllt ist und er kann kein Fett mehr irgendwo ablegen, weil das Unterhautfettgewebe meinetwegen schon voll ist, dann legt er das Fett eben, Ihr Körper, in den Organen ab. Und im Übrigen findet ein wesentlicher Teil dieser Stoffwechselprozesse eh schon in der Leber statt. Ja? Das heißt, wenn Sie ganz, ganz viel Glukose zu sich nehmen, wenn Sie beispielsweise, was natürlich unsere Hörer alle nicht sind, ist mir völlig klar, aber wenn Sie jemanden kennen, der Cola trinkt, ich hoffe, unsere Hörer wissen, was Cola ist, denn ich mache ja die Erfahrung, dass viele Patienten immer sagen, Cola, ja, die habe ich noch nie getrunken, aber ich glaube, ich habe das schon mal erzählt. Also, wenn unsere Hörer irgendjemanden kennen, der tatsächlich mal Cola trinkt, Cola ist natürlich ein Desaster, ja, und da gibt es noch so ein Zitronengetränk und so ein Orangengetränk, ich denke, Sie wissen, was ich meine, die sind natürlich genauso ein Schrott, also da sind halt Berge von Zucker drin und das muss der Körper ja irgendwo hinbringen, er baut es in Fett um und wesentliche Stoffwechselprozesse finden eben in der Leber statt und dann wird das Fett eben auch dort abgelegt. Wobei im Übrigen, wie gesagt, Fett auch in anderen Organen abgelegt werden kann, bis hin zum Herzen. Auch in der Muskulatur kann übrigens Fett abgelegt werden. So, das ist die Glukose. Die Fructose, der Fruchtzucker, der braucht diese Stoffwechselprozesse nicht. Während also die Glukose biochemisch umgewandelt wird zu Fett, wird die Fructose praktisch direkt in die Leber transportiert. Also direkt die Fructose schädigt ihre Leber direkt, verfettet ihre Leber direkt. Das ist übrigens der Grund dafür, dass Smoothies, wenn sie aus Obst bestehen, gar nicht so gut sind. Es gibt Leute, die trinken sich über Smoothies eine Fettleber an. Ja, die denken, sie machen was Gutes, trinken jeden Tag, keine Ahnung, 2, 3, 4 Smoothies. In so einem Smoothie sind mal locker 5 Äpfel drin und keine Ahnung, 3 Orangen und was weiß ich, was sie da noch reinmachen. Und dann haben sie eben eine derartige Welle an Fructose, an Fruchtzucker, die direkt auf ihre Leber geht. Also ich wiederhole mich, es gibt tatsächlich Menschen, die durch Smoothies eine Fettleber sich antrinken. Soll man ja nicht glauben, ist aber so. So, jetzt muss ich auch hier nochmal eine Relativierung sagen. mit einem großen Ausrufezeichen versehen, weil auch das etwas ist, was in der Sprechstunde immer wieder von Patienten nachgefragt wird. Gegessenes Obst ist nie ein Problem. Gegessenes Obst ist immer, immer, immer gut. Getrunkenes Obst ist, ich sage es jetzt ein bisschen hart, Schrott. Gegessenes Obst, super. Essen Sie Obst. Wir können aber eben kurz sagen, warum. Ich habe das schon mal erzählt, glaube ich. Ich erzähle es aber gerne noch ein zweites Mal, weil es so wichtig ist. Also aus zwei Gründen muss man einen Unterschied machen zwischen gegessenem Obst und getrunkenem Obst. Erstens, gegessenes Obst enthält ganz viele Ballaststoffe. Wenn Sie einen Apfel essen oder eine Orange essen, dann essen Sie damit ganz, ganz viele Ballaststoffe. Und diese Ballaststoffe führen dazu, dass der Zucker aus dem Obst eben in gebremster Form ins Blut geht. Wenn Sie einen Apfel trinken, dann filtrieren Sie beim Pressen aber die Ballaststoffe raus. Das heißt also, dass das Gute eigentlich oder ein wesentlicher Teil des Guten, nämlich das, was die Zuckerflut ins Blut bremst, filtrieren Sie raus und das kriegt Ihr Körper nicht. Das ist der eine Punkt. Der zweite ist, formuliere ich mal als Frage, ach Frau Stoll, ich kann Sie fragen, wo Sie gerade vor mir sitzen. Wie viele Äpfel können Sie denn so essen?
Tatsächlich, ich bin von einem gesättigt. Ich muss gestehen, ich knabber ihn nicht mehr so wie früher, sondern ich schneide ihn mir in Spalten. Also ich lasse immer die Schale noch dran. Da sind die ganzen Vitamine unter der Schale. Aber ich schneide mir ihn und esse ihn dann genüsslich. Einer und dann bin ich aber auch tatsächlich gesättigt.
Ja, das ist auch der Normalfall. Und wenn ich das nochmal eben in Klammern sage, darf natürlich die Schale unbedingt dran lassen. Das ist ein wesentlicher Teil des Ballaststoffs und direkt darunter sind die Vitamine. Aber was Sie gesagt haben, ist ja normal. Sie schaffen einen Apfel, ja. Also zwei Äpfel sind schon eine ziemliche Herausforderung, zwei Äpfel zu essen. Was glauben Sie denn, wie viele Äpfel Sie trinken können, wenn Sie die filtrieren? Fünf sind überhaupt kein Thema. Und dann noch drei Orangen dazu. Und dann machen Sie vielleicht noch, was weiß ich, eine Birne mit rein und keine Ahnung, ja. So, Sie merken also, wenn Sie Obst trinken, können Sie auf einmal einen Berg an Obst zu sich nehmen, aber die Ballaststoffe sind raus. Also das sind die beiden Punkte. Einmal Ballaststoffe sind raus beim Getrunkenen und der zweite Punkt ist eben, dass die Menge an Obst, die Sie trinken, einfach viel, viel größer ist als das, was Sie essen können. Deswegen ist getrunkenes Obst ein Problem. Also auch das will ich vielleicht noch eben sagen. Smoothies können ja super sein. Super, trinken Sie Smoothies. Gemüsesmoothies. Keine Obstsmoothies. Dann machen Sie leckere Sachen rein, Brokkoli, Karotte und rote Beete und so weiter. Und ich ahne, wenn ich das erzähle, denkt der eine oder andere, um Gottes Willen, das kann ich ja gar nicht trinken.
Gut. Und da hätte ich nämlich sonst auch nochmal nachgefragt, weil in ganz vielen Ratgebern steht ja halt auch immer, Gemüse kannst du so nach dem Motto essen, bis du umfällst. Also damit kannst du dir eigentlich nicht schaden. Aber zu viel Obst ist nicht gut.
Ja, es gibt noch einen schönen Spruch, der heißt, Gemüse hält, was Obst verspricht. Ah. Aber um das nochmal zu sagen, essen Sie Obst. Also ich habe nicht gesagt, essen Sie kein Obst. Essen Sie Obst. Machen Sie das. Obst ist auch gut. Obst ist super. Also ich bin ja alter Fußballfan und ich würde sagen, Gemüse ist erste Bundesliga und Obst ist zweite Bundesliga. Aber zweite Bundesliga kann auch interessant sein.
Alles klar, schön. Das ist die Ernährung.
Also ich kann vielleicht nochmal einen Punkt sagen. Es sind nicht nur die schlechten Kohlenhydrate, es ist nicht nur der Zucker, es sind natürlich auch die Kalorien. Sie können natürlich auch so viel Kalorien zu sich führen und viele machen das ja im Übrigen auch, dass Ihr Körper die Kalorien einfach irgendwo nicht mehr ablegen kann und sie dann halt in die Leber ablegt. Also es sind nicht nur die Kohlenhydrate, es ist nicht nur der Zucker, aber die Kohlenhydrate und der Zucker ist es eben im besonderen Maße. Es ist also eine gute Idee, sich auch mal sehr ehrlich zu machen, wie viel Kalorien nehme ich eigentlich zu mir? Und ich habe, glaube ich, auch schon wiederholt empfohlen, das Essen ruhig zu tracken. Da gibt es gute Apps fürs Handy und da muss man sich ein bisschen Arbeit machen, mal so zu zählen, wie viel Kalorien esse ich eigentlich, wie viel Kohlenhydrate sind dabei, wie viel Fette, wie viel Eiweiße und so weiter, um einfach ein Bild zu kriegen, weil die meisten Menschen unterschätzen die Menge an Kalorien, die sie essen, dramatisch im Übrigen.
Das heißt, Sie haben von drei Stadien gesprochen. Ich weiß nicht mehr, wie Sie es genau genannt haben. Ich weiß nur noch das letzte, da habe ich so gedacht, oh herrje, Leberzirrhose. Und Sie sagten, Punkt 1 und Punkt 2 kann man selber sozusagen wieder in den Griff bekommen. Und ich habe das auch so verstanden, tatsächlich auch ohne Medikamente, indem ich wirklich einfach wieder back to the roots, mich auf meine Ernährung konzentriere und bestimmte Dinge weglasse. Aber was ist denn bei einer Leberzirrhose? Beziehungsweise die merke ich doch denn dann und dann muss ich doch zum Arzt, oder?
Ja, also in der Regel ist die Leberzirrhose sicherlich im Vorfeld diagnostiziert worden als Hepatitis. Wir können die drei Stadien gerne nochmal wiederholen. Also das erste ist einfach zu viel Fett in der Leber, so nenne ich das mal. Wenn das immer mehr wird, entzündet sich die Leber. Sie wird dann zur Hepatitis, also der Fachterminus ist Hepatitis, Entzündung der Leber. Ich bin ja oft fasziniert, wie viel so ein menschlicher Körper aushalten kann, wirklich wegstecken kann, wenn ich so sehe, wie viele Menschen mit ihrem Körper umgehen, was viele Menschen mit ihrem Körper machen. Ein Desaster. Ich habe ja vorhin einmal gesagt, der Körper ist das Wichtigste, was sie haben. Ja, und viele Menschen verhunzen das, was sie haben. Es tut mir in der Seele weh, wenn ich das sehe. Man sieht das den Leuten ja auch an. So, und bis zur Hepatitis, also bis zur Entzündung der Leber, ist die Leber sozusagen heilbar, ist das Ganze rückbildungsfähig. Und dann kommt halt die Zirrhose, die Zerstörung. Und das ist halt nicht mehr rückbildungsfähig. Und wenn ich mal etwas zynisch sagen darf und einen kleinen Tritt gegen Schienbein der Schulmedizin machen darf, vielleicht spielt ja auch eine Rolle, dass die Schulmedizin eben keine Medikamente hat gegen die Fettleber und gegen die Fettleberhepatitis, dafür, dass sie doch nicht so diese Wichtigkeit in der täglichen Medizin hat. Es gibt eben keine Tablette dagegen, sondern die Therapie ist eben genau eine total super Therapie. Ja, nehmen Sie ab, verändern Sie Ihre Ernährung, verändern Sie Ihren Lebensstil. Ja, fragen Sie sich, in welchem Zustand möchte ich wie alt werden? Ich habe das schon oft gesagt, das ist in unserem Podcast, fast in jeder Episode erzähle ich das. Mit 80, 85, 90 oben klar und unten nicht, das muss das Ziel sein. Ja, und wenn Sie mit 80 noch sich die Frage stellen, wohin soll es denn gehen, mein Schatz? Ja, wobei völlig egal sind, ob sie Männlein oder Weiblein sind und mit wem sie da unterwegs sein wollen. Das muss das Ziel sein, eben fit zu sein bis ins hohe Alter, mit 80 vielleicht noch einen Halbmarathon laufen wollen. So viel Pflege für ihren Körper, das muss das Ziel sein. Und dabei spielt die Leber eben auch eine ganz zentrale Rolle. Die sollten Sie pflegen. Und das geht, ist ja vielleicht sogar eine schöne Nachricht, ganz ohne Medikament. Sie müssen sich eben nur über das klar werden, was wir heute erzählt haben. Ernährung, was esse ich, was trinke ich. Ach so, das im Übrigen auch noch. Sport sorgt dafür, dass die Energie, sagen wir mal, besser abgelegt werden kann. Also eine gute Ernährung und eine Aktivität, also Sport zum Beispiel, sind auch eine super Prävention, also eine super Vorbeugung gegen Fettleber. Punkt.
Als Sie das vorhin auch gesagt haben, dass Patienten das durchaus beim Arzt auch diagnostiziert bekommen, du hast eine Fettleber, da musste ich halt auch an eine Bekannte denken, die tatsächlich mal, ganz als wir angefangen sind mit unserer Reihe, die sagte, oh Stolli, könnt ihr auch mal was zum Thema Fettleber machen, weil ich habe auch eine. Und dann, ich so, ja, und was sagt dein Arzt? Ja, der hat es dann halt festgestellt und sagte, ja, du hast halt eine, aber damit kann man auch leben. Und dann habe ich nur gedacht, was machst du jetzt? Und sie so, ja, im Moment nichts. Ja, und da sagt sie, könntet ihr da nicht auch mal was drüber machen? Und deswegen, Sie haben das vorhin angesprochen und da habe ich ja tatsächlich, ich kenne eine und die steht dann da und wird alleine gelassen.
Ja, das ist ja leider eins der Desaster der Medizin, der Schulmedizin. Wir warten, bis das Kind in den Brunnen gefallen ist und dann machen wir eine Therapie. Und wenn die Bekannte von Ihnen jetzt diese Fettleber hat und der Arzt dann gesagt hat, wir machen jetzt mal gar nichts, sondern warten das einfach mal ab, dann kriegt sie eben den Diabetes als nächstes und dann haben wir ganz tolle Medikamente für sie. Nur dann ist das Kind in den Brunnen gefallen. Vielleicht kriegt sie parallel noch einen Herzinfarkt, da gibt es auch ganz tolle Medikamente. Da ist die Schulmedizin sofort, steht sie stramm und sagt, wir haben ganz tolle Medikamente. Ich muss das ja mal so ein bisschen vorsichtig sagen. Ich empfinde mich ja selbst als Schulmediziner. Und die Schulmedizin ist ja auch gut und wichtig und es ist ja auch super, dass wir gute Medikamente haben. Nur, das kann eben nicht alles sein. So eine Fettleber ist ein Desaster. Behandeln Sie die sofort. Also wenn diese Bekannte von Ihnen uns zuhört, jetzt kann ich nur noch mal appellieren, behandeln Sie Ihre Fettleber sofort, damit Sie eben nicht in 2 Jahren Diabetes-Medikament kriegen. Und wir haben Ihnen jetzt gesagt, wie es geht. Dann nehmen Sie ab und wenn Sie sagen, jetzt hat er heute gar nicht erzählt, wie ich abnehmen soll, dann gucken Sie mal zurück in unseren Episoden. Wir haben dazu was gemacht und dann kriegen Sie das hin. Ach so, ich wiederhole mich nochmal. Gehen Sie fasten. Also ich spreche jetzt diese Hörer speziell an. Ich kenne die Frau ja nicht. Liebe Hörerinnen, gehen Sie fasten, wenn Sie eine Fettleber haben, das ist etwas, womit Sie sofort Ihre Leber total gut behandeln. Gehen Sie ins Internet, gucken Sie, wo gibt es Anbieter von Fastenkuren, am besten mit Fastenwandern oder es gibt auch einige Anbieter, die machen es mit Fahrradfahren, glaube ich, ist völlig egal. Also eine Fastenwoche kombiniert mit einem Bewegungsteil und Sie machen sofort was für Ihre Leber. Es kann übrigens sein, dass wenn Sie dann nach einer Woche zurückkommen oder nach 2 Wochen, gehen Sie am besten gleich 2 Wochen fasten und Sie bei Ihrem Arzt die Leberwerte kontrollieren lassen, dass die erstmal ansteigen. Nicht erschrecken, die gehen manchmal erst hoch und gehen dann wieder runter. Also ich würde nicht direkt danach die Leberwerte kontrollieren lassen, sondern mir so 4, 6, 8 Wochen Zeit lassen und dann sehen Sie, die Leberwerte gehen runter, aber Sie brauchen die auch gar nicht kontrollieren zu lassen. Sie fühlen sich besser und daran sehen Sie, dass es Ihnen und auch Ihrer Leber besser geht. Ich halte unseren Körper oder uns, unser System ja für wahnsinnig intelligent. Unser System sagt uns, wie gut oder wie schlecht es uns geht. Und Sie, liebe Hörerin, wie gesagt, ich spreche die Frau jetzt speziell an, Sie werden sehen, nach einer Fastenkur geht es Ihnen auch besser. Ausrufezeichen.
Perfekt. Sehen Sie, dann haben wir die Fettleber abgeschlossen. Naja, ganz einfach ist es nicht. Ich muss wieder etwas an meinem Leben ändern. Ich muss mich wirklich mit mir, mit meinem Körper beschäftigen. Aber es geht. Und
das ist doch schon, wenn ich ins Wort falle, ist doch ein Geschenk. Ist doch ein Geschenk. Sie dürfen nicht, sie dürfen sich mit sich selber beschäftigen. Wow. Mit ihrem System, mit ihrem Körper, mit dem Wichtigsten, was sie haben. Wir gehen mal davon aus, wir haben nur dieses eine Leben. Ja, was ist denn wichtiger als ich selbst? Sie sind der wichtigste Mensch in ihrem Leben. Sie dürfen sich mit sich beschäftigen. Das ist ein Geschenk.
Super. Zu diesem Thema Geschenk. Ich glaube, kurzer Ausblick auf die kommende Folge. Und zwar, wir haben gerade eine echt komische Zeit. Das Wetter schlägt einigen Menschen arg aufs Gemüt. Viele sprechen von einem Herbstblues. Die Lage in der Welt ist auch alles andere als rosig. Könnten wir da nicht was zu machen?
Also der Mensch besteht ja aus Körper, Geist und Seele. Und heute haben wir den Körper in den Fokus genommen. Wir haben ja genau genommen nicht nur über die Leber gesprochen, sondern wir haben über den ganzen Körper, über unser gesamtes System gesprochen. Ja, jetzt machen wir beim nächsten Mal einen scheinbaren Bruch, tatsächlich nur einen scheinbaren Bruch, denn wir sprechen beim nächsten Mal über die Seele und die ist, wie gesagt, genauso wichtig wie der Körper. Genau, wir haben Herbst, das ist die Zeit, in der viele Menschen mit ihrer Stimmung Probleme haben, viele Menschen übrigens auch müde und lustlos werden, auch aus seelischen Gründen. Naja, und was ich eben auch immer wieder in meinen Patientengesprächen empfinde, viele Menschen bekümmert die allgemeine Lage in unserem Land. Ich habe immer so den Eindruck, dass Corona noch nicht verarbeitet ist. Viele Menschen haben auch Angst davor, dass möglicherweise nochmal eine, in Anführungsstrichen, Seuche kommt oder auch davor, dass Politiker nochmal aus irgendwelchen anderen Gründen übergriffig werden, so wie wir das ja während Corona erlebt haben. Dann haben wir die beiden Kriege in der Ukraine und in Israel, die beide ja auch unser Land berühren. Und das ist etwas, was die Menschen echt belastet. Also wir leben in einer schwierigen Zeit. Wir haben jetzt Herbst und ich finde, das ist Grund genug, darüber zu sprechen, was man so gegen Mutlosigkeit, gegen schlechte Stimmung machen kann. Und das machen wir beim nächsten Mal.
Ja, da bin ich sehr gespannt. Da freue ich mich. Bis dahin gibt es wieder den Rat von uns. Abonniert uns, folgt uns. Ich wiederhole mich nochmal. Dr. Burkhard Jahn ist auch auf Instagram vertreten. Das heißt, ihr dürft ihn auch direkt mal anschreiben, wenn ihr wollt. Mich dürft ihr natürlich auch kontaktieren. Ja, also von daher, ich freue mich auf das nächste Mal.
Ich mich auch. Alles Gute. Tschüss.
Bis dahin.
Tschüss in die Welt.
Ganz genau. Bis dann. Tschüss.